Soundbeats Productions.
Herzlich willkommen zum Vox-Podcast, zur Ausgabe Nummer 78. Heute zu Gast der Jan und der Imano. Servus.
Hi.
Hallo.
Ja, dann melden wir uns mal wieder zurück nach 2 Wochen Abstinenz. Das war auch ein bisschen der WM geschuldet, weil es war im Boxsport allgemein nicht so viel los. Jetzt hat sich aber doch in den 2 Wochen ein bisschen Material angesammelt, wo wir besprechen können. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Rückblick von vorletzter Woche an, und zwar Georgios Gamboa gegen Terence Crawford. Gamboa hat den Kampf vorzeitig verloren. Imano, du hast dann gesagt, dass Gamboa für dich in dem Kampf Favorit ist. Fairerweise muss man auch sagen, dass er die ersten 4 Runden genau das gemacht hat, wo du vor ihm verlangt hast, beziehungsweise wo du dir vorgestellt hast, der Kampf so laufen könnte. Aber warum hat der Kampf für dich dann so Wendung auf einmal dann genommen ab der 5. Runde? Nur wegen dem Niederschlag? Oder wie siehst du
den Kampf? Ja, der Knackpunkt war natürlich, dass einige harte Hände dann so ab der 5. Runde eingeschlagen sind. Klar, das ist natürlich so eine Sache, die dich dann aus der Bahn werfen kann. Kann mir allerdings trotzdem nicht erklären, warum sich so ein Mann dadurch aus der Bahn werfen lässt. Weil ich meine, wenn du in den ersten 4 Runden merkst, du hast ein gutes Konzept, es funktioniert, du hast deinen Gegner unter Kontrolle, du gewinnst die Runden und du lässt dich dann vielleicht 1-2 Mal hart treffen, was im Kampf ja immer durchaus passieren kann. Und das war ja auch in den meisten Gamboa-Kämpfen so, dass er öfter mal am Boden war und harte Hände genommen hat, aber hat er durch seine Linie nie verloren.
So war wirklich. Halt eher Flash-Lockdown so, ne?
Ja, natürlich, klar. Und da verstehe ich halt nicht, warum das in diesem Kampf anders war. Es war wirklich da ein richtiger Bruch drin. Er kam gar nicht mehr zur Rande, kam gar nicht mehr in die Spur und wurde dann ab der 5. Runde im Prinzip ziemlich hergeboxt. Und ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum das so ist.
Ich kann es einfach schon ein bisschen kann man da schon mutmaßen. Okay. Auf jeden Fall war es daran gelegen, dass er länger raus war. Er hat einfach auch dann Gegner zuletzt gehabt, einfach auch nicht wirklich das Format gehabt haben, dass sie ihn richtig gefordert haben. Ich meine, der hat sich mit irgendeinem Philippiner rumgeschlagen, das wo er absolut nicht sein Niveau ist. Also war auch unter seiner Würde der Kampf. Dann, wie gesagt, die lange Pause und das Leichtgewicht hat er sich halt auch einen Mann rausgezogen, der wo boxen kann, wo noch viel größer ist und er einfach körperlich diesbezüglich unterlegen war. Das hast du auch gesehen beim Wiegen. Ich meine, der hat auch ein wenig aufgemuskelt noch. Das ist halt einfach nicht sein Gewicht. Das super Feder, das ist halt schon eher für ihn geeignet, aber Leichtgewicht. Und vor allem dann noch ein Gegner, der wo wirklich körperlich so überlegen ist. Das ist halt dann klar. Dann irgendwann, also wenn du kleiner bist, musst du da automatisch mehr machen, musst mehr riskieren. Die ersten 4 Runden hat es gut ausgeschaut, aber man hat halt echt damit rechnen können, bis der erste Aufwärtshaken oder das einmal sitzt oder bis der Crawford einfach weiß, was er zu tun hat gegen ihn. Das hat er dann rausgefunden und von dem her, ab dem ersten Knockdown hat er eigentlich gewusst, wie er den Gamboa besiegen kann. Hat es dann auch durchgezogen und so gesehen, leider für Gamboa das Ende genommen. Er will ja weitermachen, aber er sollte 1 oder 2 Gewichtsklassen wieder absteigen und da weiter boxen. Vielleicht ist er jetzt dann der lang geforderte Kampf gegen Juan Manuel Lopez möglich. Ich meine, früher waren das die 2 unantastbaren der Gewichtsklasse. Und vielleicht geht da was in der Richtung. Muss absehen, für Crawford geht es auf jeden Fall weiter. Vielleicht jetzt gegen Vasquez würde ich ihn gern sehen, weil dann hätte er auch das Gleichgewicht so gesehen oder übernommen oder würde es regieren und könnte dann vielleicht auch mal einen Gewichtsklassenaufstieg ins Halbwelter wagen. Meiner Meinung nach. Oder Jan, siehst du das anders?
Nee, also ich hatte das Gefühl, der hat einfach im Vergleich zu früher nicht fit ausgesehen. Also der sah spitzenmäßig aus, aber wenn man die Bilder von ihm von früher kannte, dann Das war ein anderer Mensch. Das hat man irgendwie schon gesehen bei den Wiegen und auch im Kampf. Und also selbst die ersten 4 Runden, wo fand ich eigentlich nur ausgeglichen und nicht ganz deutlich für einen Gamboa vorne liegend irgendwie. Da hab ich 2 Runden jedem gegeben in den ersten 4 Runden. Und dann war es eindeutig, wer den Kampf gewinnt, leider schon. Und ja, ich glaube, ein bisschen weit wieder runter in seine eigentlichen Gewichtsklassen, da würde er sich wahrscheinlich deutlich wohler fühlen. Aber vielleicht muss er jetzt einfach auch mal wieder regelmäßig was tun und nicht diese ewig langen Pausen machen und so Geschichten. Dann wird das nämlich nichts mehr.
Ja, genau, es soll einfach konstant boxen und aktiv sein. Das ist einfach von Vorteil. Ja, dann, was auf der Card war, dann was war da irgendwie der große. Matt Korobov hat seinen Kampf gewonnen, aber sonst war da jetzt eigentlich nichts Großartiges drauf, wo wir jetzt in der Art besprechen sollten. Dann machen wir weiter. Letzten Sonntag war dann eine Card in Russland.
In Tschechien war die Karte sogar.
Tschechien, ich hab meint, die war in Grozny, in Russland.
Ich
Von
meine,
Chagayev.
das wäre Tschechien. Also ganz wichtig, also die Karte war Ruslan Chagayev gegen Okyendi und im Prinzip war das wichtigste Highlight dieser Karte, dass der tschechische Präsident mehr im Bild zu sehen war als die beiden Kämpfer. Und ja, Ruslan Chagayev ist ja ein früherer Weltmeister und jetzt ging es um den vakanten WBA regulären Weltmeistertitel, der vakant geworden ist dadurch, dass Wladimir Klitschko Povetkin geschlagen hatte. Und eigentlich ist es ein Witz, dass es diesen Titel gerade gibt, weil eigentlich müssten ja Klitschko sich irgendwie geholt haben mit dem Sieg, aber jetzt gibt's den mal wieder. Der Kampf war wohl überraschend ausgeglichen. Ich habe ein bisschen was gesehen und ich fand ihn eher einschläfernd. Am Ende hat Ruslan
War
Chagayev
bitter.
gewonnen mit 115 zu 113, ich glaube von allen Schiedsrichtern.
Ja, einer hat Draw gehabt, das war eine Majority Decision. Also einer hat es unentschieden gehabt, zweimal 115, 113. Immanuel, hast du den Kampf gesehen?
Jawohl, habe ihn gesehen und ja, war in der Tat einschläfernd. Da gebe ich dem Jan recht, das ist definitiv so. Es war ein ziemliches Gewürge. Also ich hatte Chagayev zwar am Ende vorne, ich glaube 116, 112 hat dies gewertet. Die Punktrichter hatten es dann doch krass knapp. Also es hätte hier auf jeden Fall, wenn der Quinn nur ein bisschen mehr gemacht hätte, wahrscheinlich sogar einen Außenseitersieg gegeben, beziehungsweise einen Auswärtssieg in dem Sinne. Habe mich schon ein bisschen gewundert, dass sie das so eng haben, weil Chagayev hat die Runden schon, ich will nicht sagen dominiert, aber er hat auf jeden Fall meistens schon mehr gemacht und auch präziser getroffen als Oquendo in den meisten Runden. Deswegen kann ich das nicht verstehen, dass man das so eng hat, aber gut. Es war halt so, aber der Sieger ist im Endeffekt schon gerecht, dass Chagayev das gewonnen hat. Nur hat dieser Mann natürlich absolut nichts mehr irgendwie in der Top 10 oder Top 15 oder was auch immer mal verloren.
Ja,
Schon gar
der.
nicht in irgendeinem WM-Kampf oder was. Chagayev ist eindeutig Schott und verliert gegen ja wahrscheinlich alle Leute aus den Top 15. Er sollte am
Ja.
besten, bevor er so einen Kampf macht, gegen Schlagstark Mann seine Karriere beenden, weil ansonsten wird die durch diesen nächsten Gegner beendet.
Gewinnt Chagayev gegen dich, der Gegner. Er wäre eventuell auch eingesprungen, aber von Ogbendo seiner Seite hat es irgendwie ein paar Probleme gegeben. Shannon Briggs war im Gespräch dafür. Willst du Chagaif gegen Briggs sehen?
Ja, würde ich gerne sehen, auf jeden Fall.
Ja, wie würdest du favorisieren?
Ja, grundsätzlich, da würde ich schon denken, dass Chagaif den Kampf gewinnen würde, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Und jeder weiß im Prinzip, was Briggs noch kann und was er nicht kann. Und was er nicht kann, ist halt mehr als 3 Runden Boxen. Gut, das hat er jetzt natürlich aller gezeigt. Er kann nur 12 Runden Punktsieg schaffen gegen einen Mann, der nur im Rückwärtsgang war und weggelaufen ist und selbst gar nichts gemacht hat. Okay, dann funktioniert das. aber wenn ein Gegner dann ein bisschen mithaut und ja, auch noch eine gewisse Qualität verfügt. Ich meine, Chagaev ist zwar nicht mehr der, der mal vor 4, 5 Jahren war, aber ich denke, er hat schon noch die Qualität, um einen Briggs, der mega konditionsschwach ist, dann über 12 Runden auszuboxen. Also er wird halt ja, in den ersten 3, 4 Runden vorsichtig agieren. Briggs wird seine K.O.-Chance suchen. Klar, natürlich hat er die immer. Wenn er voll durchkommt, kann er auch einen Chagaev umnieten, das ist ganz klar. Zumal er ja auch nicht mehr in seinen besten Tagen ist. Aber ich denke schon, dass Chagaev da die Klasse noch hat, einen Briggs in den ersten 4, 5 Runden auf Distanz zu halten. Und dann, wenn er müde ist, dann kann er ausboxen. Und das wird er wahrscheinlich dann auch machen. Ich denke mal, so ein Punktsieg, so 118-10 Bereich oder so für Chagaev wäre das dann gegen Briggs.
Das wäre auf jeden Fall ein Kampf von zwei alten Männern, die eigentlich nicht mehr im Ring stehen sollten.
Ja, absolut.
Das können wir schon sagen. Also, während wir ja schon sagen können, dass der Bermain Stuvern ein echter Weltmeister wahrscheinlich ist, ist das hier wirklich ein Papiertitel. Also im Vergleich zueinander. Man kann sich ja selbst über Stuvern noch streiten, ob das jetzt verdient hat, ein Weltmeister zu sein.
Ja, aber eine gute Ansetzung, die man jetzt auch machen könnte, im Prinzip Chagaev. Stuvern, dann wäre Chagaevs Karriere endlich beendet und Stuvern hätte zu Recht zwei schöne Titel. Wäre zum einen eine Möglichkeit. Und dann könnte Stuvern ja vielleicht mal gegen Wilder oder Klitschko oder wie auch immer.
Das wäre nicht halt interessant. Also interessanter als ein Titel gegen eine völlige unbekannte Nullnummer, die dann
gegen Cunningham Kampf oder so. Können wir mal vorstellen, dass es zur Kampf nur kommt. Sind vielleicht irgendwie, ja, aber so gegen die besser besetzten Leute im Schwergewicht, das ist scheiße.
Man muss ja im Schwergewicht ohnehin schon vorsichtig sein, was bessere Leute angeht, weil das Niveau dort ja allgemein eher niedrig ist. Im Vergleich zu vielen anderen Gewichtsklassen.
Ja, die Klitschkos ziehen das Niveau natürlich extrem, ne? Ist klar, wenn, sag ich mal, jetzt der Wladimir nicht mehr da wäre, hättest du natürlich immer noch keine gute Gewichtsklasse, aber zumindest hättest du viele ausgeglichene Kämpfe, die du machen kannst. Und zum Beispiel kannst du im Prinzip jeden aus dem Top 15 gegeneinander kämpfen lassen und du hast eigentlich immer Duelle, wo du nicht vorher voraussagen kannst, 100% so, der gewinnt jetzt, wo man sich ganz sicher sein kann.
Ja, das auf jeden Fall. Das
ist wirklich schwierig. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall mal auf den Tag, Klitschko dann zurücktritt oder vielleicht, ja, man verliert und dann vielleicht beendet, je nachdem. Und dann habe ich auf jeden Fall eine spannende.
Wenn ich mir zum Beispiel im Moment die WBC Top 10 anschaue, dann könnte ich mir bei jedem, der da drin ist, vorstellen, dass der den Stuvern schlägt. Also vielleicht, dass das jeder wenigstens ein 70-30 Kampf dann wäre oder so. Und das ist in anderen Gewichtsklassen nicht im Entferntesten so, dass ich da jemanden so gut als Favorit sehen oder so gute Chancen geben kann, wenn er gegen den Erstplatzierten der Gewichtsklasse kämpft.
Ja, naja. Stuvern ist halt immer so eine Geschichte. Also ich halte den Typen für sogar relativ gut eigentlich. Also ja. Ich finde eigentlich, der hat schon eine gewisse Klasse. Natürlich ist er ein bisschen schwach auf den Beinen unterwegs. Die Beine, aber das ist nicht die beste. Aber ansonsten so hat ein gutes Counterpunching, hat eine gute Schlagkraft, hat ein gutes Chin. Die Deckung, ja, ist auch relativ solide, bis halt, er hat auch ein paar Aussetzer drin in den Kämpfen immer wieder. Aber das kann er gut durch seinen Chin eigentlich wegmachen. Also der ist schon ein relativ gefährlicher Mann auf jeden Fall. Ja, halte ich auf jeden Fall zu Recht so in den Top 5.
Auf jeden Fall gehört er dahin.
Ja, auf der Card des Weiteren war noch Edmund Gerber drauf. Ich meine, was sollte der denn aufhören? Irgendwie war doch da was. Der ist aber bei Sauland jetzt auch noch mehr. Ich glaube, das war dem Promoter jetzt da irgendwie in Russland, ne?
Ja, der ist gewechselt, genau.
Ja.
Aber ich habe auch nur beiläufig
mitgebracht. TKO Runde 2. Der Bandera war noch drauf. Durch TKO-Sieg gegen Goran Delic. Also, der Juan Carlos Gomez, der Pantera, Black Panther. Ja, mal sehen, vielleicht kriegt er seinen Shot jetzt noch gegen Hook irgendwann oder gegen Sieger Arslan, gegen Hernandez. Der Kampf steht übrigens, gehen wir aber dann nachher noch mal ein klein wenig näher drauf ein. Dann im Rückblick war noch gestern der Kampf zwischen Alfonso Gomez und Ed Paredes. Den Kampf gewann Gomez nach eineinhalb Jahr Abstinenz. den Kampf dann nach Punkten gewonnen, war zweimal am Boden, konnte sich durch die Situation oder beziehungsweise konnte es überstehen. Die zwei Knockdowns waren jetzt nicht so schlimm, waren Flash-Knockdowns, hat ihn ausgeboxt. Ja, und jetzt mal sehen, vielleicht ist Vergommes noch mal ein bisschen größerer Zeittag drinnen. Des Weiteren noch war in Australien ein Kampf zwischen Joseph Barker und Brian Minto. Minto konnte diesmal nicht mehr in Down Under überraschen. Diesmal verlor er gegen den schlagstarken Joseph Barker. Aufgabe in siebter Runde, war aber vorher, glaube ich, am Boden. Selber habe den Kampf leider nicht gesehen. Ja, den wäre für euch gesehen.
Nee, ich habe ihn wirklich verfolgt. Interessanter ist halt dieser Joseph Parker, das ist ja jemand, der regelmäßig, der so zum Klitschko-Stall gehört in irgendeiner Form und oder der damit eng verbunden ist, der häufiger auf den Undercards auftaucht und der so als einer der Top-Talente, die da künftig mal kommen könnten, irgendwie gilt. Das ist das eigentlich Interessante an dem. Und der sollte ja eigentlich ursprünglich mal gegen German Williams kämpfen auf der Undercard von Leapai. Und der Kampf wird wohl in Kürze doch noch stattfinden. Der ist ja irgendwie abgesagt worden, weil es da Probleme im Klitschko-Kampf gab. Das ist eigentlich spannend da am Joseph Parker, finde ich.
Ja, wird man sehen. Nur an solchen Messlatten kannst du dann irgendwie sagen, was die fähig sind in der Zukunft und was sie überhaupt können. Dann puppt sich halt einer als Hype und einer irgendwie als Noob dann irgendwie. Ja, muss man sehen.
Ist das halt.
Dann gehen wir in die Vorschau, oder? Oder habt ihr irgendwann noch was vom Rückblick oder vom Nachbericht anzuwenden? Nee, war ja nichts mehr. Ja, dann besprechen wir oder gehen auf die Vorschau. Fangen wir gleich mit dem Leckerbissen an. Saúl Canelo Álvarez gegen Erislandi Lara. Der Hauptkampf nächste Woche auf Showtime Pay-Per-View zu sehen. Ich frage jetzt einfach mal blau in die Runde, wer gewinnt diesen Kampf?
Oh, es ist natürlich wirklich tough, weil im Prinzip ist das ja eine Gewichtsklasse. Ich meine, Junior-Weltergewicht, wo Mayweather ganz klar sagt, ist das Junior-Weltergewicht? Junior-Middleweight ist es, glaube ich. Ja. Und Mayweather ist dort der klare Champion, aber Saúl Álvarez und Lara sind direkt Nummer 1 und 2 dahinter, wenn man mal wirklich fair darüber nachdenkt. Und das ist echt ein tougher Kampf. Zwei sehr gute Leute und ich glaube im Moment daran, dass der Lara eine Überraschung bieten könnte und den Canelo ausboxt. Weil der ist einfach sehr talentiert und der ist hungrig und ob der Canelo dann wirklich da alles bringen kann, weiß ich halt nicht.
Ja, aber dieser Lara hat natürlich auch schon Kämpfe in seiner Karriere gehabt, wo alles anders überzeugend war. Wenn jetzt der Kampf gegen Trout nicht gewesen wäre, würde ich behaupten, dass die Hälfte aller der Leute sagen würden, der gewinnt nicht gegen Canelo, also würden viel mehr Canelo als Favorit sehen, weil da hast du halt in diesen Quervergleich, der hat halt gegen, aber Steinmeck Fights, ganz andere Geschichte, er hat gegen Matarosian alles andere als gut ausgeschaut, gut war am Ende dran, den Kampf zu drehen, aber hat am Anfang auch gegen einen Mann, wo unorthodox ist, wo nicht schnell ist, wo sich nicht wirklich gut bewegen kann, wo auch skilltechnisch nicht wirklich herausragend war, gequält. Gegen Carlos Molina, den Kampf hat er verloren, machen wir uns nichts vor, der war weg. Gut, gegen Paul Williams war es wiederum ein Beschiss. Gegen Angulo war er am Boden. Canelo hingegen hat gezeigt, wie man gegen Angulo nicht zu Boden muss.
Ja, umgekehrt kann man aber auch sagen, dass der Lara den Angulo zerstört hat, sodass er gegen Álvarez einfach gar nichts mehr gezeigt hat, weil einfach nichts mehr übrig war. Ja, okay,
da kann ich aber als Gegenteil natürlich auch wieder sagen, bis zum Abbruch war aber Canelo von den Punkten her weitaus weiter vorne wie Lara, ne? Lara war gegen Angulo beim Abbruch bei allen Punktrichtern hinten, ne?
Das kann man schon so sagen.
Ja, glaube ich zumindest, aber das war relativ...
Nee, war er nicht, der hat geführt nach Punkte mit einer Runde vor, aber es war enger.
Ah ja, ich kann mich erinnern, einen Punkt, ich hatte ihn ganz sicher hinten gehabt.
Ja, einer hinten und zwei vorne, ja.
Mit einer Runde dann, oder?
Ja, genau, schon 85, ja, 84.
War
ja
auf jeden Fall relativ knapp. Ich meine, der Kampf, es sind einfach neue Maßstäbe. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie die Vergangenheit schauen. Ich sehe jetzt den Kampf und sehe Alvarez gewinnen. Aufgrund dessen, weil er halt einfach, man muss ja ganz klar sagen, er ist derjenige, warum der Pay-Per-View stattfindet. Er ist der Mann, er hat die Fans, er ist der Junge, wo Geld bringt. Alles andere von dem ist Lara nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Leider spielt es im Boxen heutzutage eine ganz große Rolle. Auch aufs Ergebnis. Wieder spiegelt sich auch aufs Ergebnis oder einfach auf den vorm Kampf für die Psyche. Lara muss halt den Kampf so deutlich machen, dass er ganz knapp irgendwie kriegt oder durch K.O. gewinnen. Canelo weiß, dass ihm wahrscheinlich schon eher geholfen wird wie Lara. Er hat auch den Support in der Halle mehr, was auch meiner Meinung nach beeinträchtigt. Canelo ist auf jeden Fall einer, man muss den Mayweather-Kampf jetzt, den darf man auch nicht so ernst nehmen. Ich meine, da war er auch nicht wirklich so gut. Aber er hat sich doch immer auf Gegner irgendwie einstellen können. Das einzige Problem, was er halt hat, er neigt halt einfach dazu, auch manchmal wenig zu machen. Aber Alvarez hat auf jeden Fall das Talent, sich auf Gegner einzustellen. Ich glaube schon, dass man den Lara durchaus studieren kann. Und bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Alvarez den Kampf vorzeitig gewinnt. Ich glaube, der schlägt den K.O. in den hinteren Runden.
Ja,
denn Lara ist natürlich technisch gut, aber man darf nicht vergessen, Lara hat einfach schon Probleme mit unorthodoxen Leuten. Vor allem mit hartschlagenden Leuten. Ja, gegen Matarosian, es war fürchterlich. Der hat auch jede rechten Haken genommen. Also es ist natürlich ein sehr spannender Kampf, auch vom Stil her. Es kann Alvarez auch nach Punkte gewinnen, den Kampf. Es ist nicht unmöglich. Es ist alles möglich in meinen Augen. Aber ich sehe Alvarez einfach aufgrund dessen, dass er der Mann ist, dass man in ihm das Geld sieht, ist halt einfach schon mal ein Riesenvorteil vor dem Kampf. Und diesbezüglich denke ich ja mal, dass er überhaupt damit seine Körpertreffer und die Kopf-Körper-Kombination, dass er da den Lara brechen wird und in mittleren bis hinteren Runden dann, dass er dadurch K.O. gewinnt. Und auch Props an Alvarez, der kämpft halt echt gegen jeden. Ne?
Ja,
Lara halt auch auf der einen Seite, aber Lara muss es ja machen, weil Lara ist halt ein Niemand. So.
Ja, aber das Interessante finde ich an dem Kampf halt, ich meine, der Canelo, der könnte sich auch einfache Gegner aus der Top 10 oder der Top 20 da picken, die er einfach problemlos schlägt, und er hat sich wahrscheinlich den stärksten Gegner rausgesucht, den er sich da raussuchen kann. Der ist jetzt 24 Jahre alt, falls er schon so alt ist. Ich glaube, der hat jetzt irgendwann Geburtstag, die Tage, und im Prinzip ist er schon dabei, sich seine Legacy zu bauen. Und das muss man ihm ganz, ganz hoch anrechnen, dass er jetzt solche Kämpfe nimmt und nicht irgendwie einen Kampf gegen einen bekannteren Namen, der vielleicht schwächerer boxen würde. Also.
Ja, gut, man muss aber natürlich auch dazu sagen, er hat schon Mayweather in seinem Rekord. Und ich meine, wer solche Leute geboxt hat, der kann ja dann schlecht wieder 4 Schritte zurückgehen. Also meiner Meinung nach ist das einfach der ganz normale Schritt, den er da jetzt geht. Natürlich ist das Alter immer ein Faktor, 24 Jahre, in dem Alter solche Kämpfe schon gemacht zu haben, ist natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich ganz klar. Trotzdem hat er auch schon 43 Kämpfe, ne? So viele wie vielleicht manche andere in ihrer ganzen Karriere machen. Ja. Und wie gesagt, wenn du dann schon auf dem Level warst mit Mayweather, ja,
okay, er auch
dann
mit Molina zum Beispiel, ne?
Wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Herausfordern können.
Ich bin nämlich jemand, der sagt, er hat bisher absolut eigentlich nichts im Rekord, Alvarez, außer Mayweather. Nichts, gar nichts. Wen hat er denn? Shane Mosley? Alt. Wen hat er? Cintron? Wer ist Cintron? Alfonso Gomez? Wer ist Alfonso Gomez? Wer ist Rosidito Lopez?
Aber du spickst ein bisschen selber. Aber vor Mayweather kam fast gemeint, das ist ja alles nicht so schlecht.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass er in den Kämpfen, in den meisten, relativ überzeugen konnte und dass er die Kämpfe gut gewonnen hat.
Aber im Endeffekt hast du recht, indem du sagst, wen hat er im Rekord großartig. Okay,
ja,
wen hat er Lara im Rekord?
Lara hat in meinen Augen einen besseren Kampfrekord als Ja gut, wenn man Mayweather außen vor lässt jetzt, ne, das muss man natürlich immer sagen.
Den musst du mit reinnehmen.
Aber den hat er natürlich auch verloren und ziemlich eindeutig verloren. Ja, na klar, aber ich sag mal so, er hat den Angulo und Trout drin, den auch der Alvarez drin hat, ja, das gleicht sich schon mal an. Dann hast du Materosian, das ist ein super starker Mann, also sicher, war auch Engers Teil, ne, war Draw, glaube ich, zum Abbruch, stand auf Messerschneide der Kampf, klar, das ist ohne Frage so. Ja, Paul Williams hat er geschlagen, da wurde er gerobbt. Das ist auch ein,
ja, Canelo hat auch, Canelo hat aber auch ein wenig Pech, der Kampf gegen Cotto war eigentlich schon gut wie gestanden. Dann hat er den Kampf gegen Crowd verloren, Victor Ortiz, der Kampf war gestanden. Gut. Ortiz jetzt im Nachhinein durch seine Niederlagen halt natürlich schon kommt extrem schlecht weg, ist er auch
selber schuld.
Ist er halt natürlich auch selber schuld.
Ja, ich sag mal so, es ist ein. So, wenn man Mayweather rausnimmt, ist es so ein, ja, es ist der Rekord ungefähr. Ich sag, weil er hat den verloren, den Kampf, ja, der Alvarez, den Mayweather-Kampf. Ich meine, gut, wer verliert oder wer gewinnt gegen Mayweather? Wahrscheinlich im Augenblick niemand. Muss man natürlich auch dazu sagen. Nur, er war halt nicht mehr als ein ganz normaler Mayweather-Herausforderer, ja. Also, er hat nichts großartig besser machen können als die vielen Herausforderer davor. Gut, vielleicht hat er zwei, drei Runden gewonnen. Er hat zum Beispiel
schlechter ausgeschaut wie der Maidana.
Ja, genau, zum Beispiel. Also er konnte überhaupt nicht überzeugen, er war plattfüßig, halt langsam. Er kam überhaupt nicht zum Zug so. Und ich weiß nicht, also ich sehe in Alvarez einen Top-Boxer, auf jeden Fall. Unheimlich talentiert, unheimlich stark. Aber ich sehe in ihm nicht den großen Meister jetzt in Sachen, dass er Lara irgendwie dominieren wird und dass er ihn auseinandernimmt. Das glaube ich nicht. Na gut, Lara hat immer seine schlechten Phasen im Kampf. Das hat
Lara neigt halt einfach dazu, immer zeigen zu müssen, wie groß seine Eier sind.
Ja, ja, ist richtig, dann genau. Er bringt sich oft selbst in Gefahr halt. Ne? Ja, und das ist natürlich wenn gefährlich.
Wenn da Canelo dazwischen bombt.
Ja, genau. Der hat schnelle Hände, ne? Hat präzise Hände. Das kann ihm auf jeden Fall. Also ich kann auch das Szenario, was du eben angesprochen hast, teilen, dass er eventuell den Kampf vorzeitig gewinnt. Aber was ist möglich, wenn Lara wirklich wieder genau den Hänger raushängen lässt.
Also ich bin mir relativ sicher, dass Canelo den Kampf stoppisch gewinnt.
Ja, also ich würde da jetzt keine, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig teilen, dass ich da sicher bin. Also ich sehe den Kampf wirklich eng. Also wenn es nach Punkte geht und sagen wir mal, es wird neutral gescored, dann sollte es wirklich sehr, sehr eng werden. Ja, nach Punkten. Also wahrscheinlich wird es genau, es wird ein enger Kampf. Ich sage, er geht über Punkte, weil Lara weiß genau, wenn er gegen Alvarez irgendwelche Show-Einlagen macht oder zu viel riskiert, dann weiß er, dass er abgekontert wird. Ich denke, das sollte er auch aus den letzten Kämpfen wissen. Zum Beispiel gegen Angulo, wo er unten war. Ich meine, das ist der Kämpfer, der muss Erfahrung sammeln. Er hat Erfahrung gesammelt und ich denke mal, er wird vorsichtiger boxen, ja, gegen Alvarez, als er das sonst macht. Denke ich persönlich. Ja. Deswegen ist es natürlich aber auch so, dass er weniger machen wird und dass es nach Punkte wahrscheinlich am Ende nicht reicht. Ja, es wird bestimmt eng nach Punkte. Ich denke mal 115 oder 13 vielleicht. Auch ein Draw drin. Aber du hast natürlich recht, mit Alvarez wird das Geld gemacht. Und am Ende des Tages kriegt er natürlich die Decision. Also ich sage nach Punkte, weil Lara meiner Meinung nach vorsichtiger boxen wird als sonst. Aber wenn er es wie gesagt macht wie sonst immer, wie zum Beispiel jetzt gegen Angulo oder irgendwas, dann geht er natürlich K.O., ja. Das ist dann klar. Ist auf jeden Fall möglich. Aber ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen. Also ich tippe mal Punktsieg, Alvarez, Home Decision.
Ich glaube nicht unbedingt an eine Home Decision. Also wenn ich glaube, dass wenn Canelo gewinnt, dann wird er auch deutlich gewinnen und wenn er verliert, dann wird er knapp verlieren.
Hat er selbst gegen Mayweather 114 gekriegt?
Ja,
gegen Trout ist knappe Urteil hat er auch gekriegt. Gegen Trout hat das Urteil knapp bekommen. Wenn Lara gewinnt, was willst du mit ihm machen? Du kannst ihn nicht gegen Cotto verkaufen. Zu gefährlich für Cotto. Zu gefährlich, nimmt er nicht an, ist keine Kohle drin. Canelo gegen Cotto nächstes Jahr, Cinco de Mayo, ist ja eigentlich schon, was heißt relativ fix, nicht, aber es ist halt schon ein heißes Gerücht auf jeden Fall. Und was du da kommst du halt einmal wieder an der Pay-Per-View-Grenze ohne Mayweather, das wo ja seit De La Hoya nicht mehr der Fall war.
Ja.
Ich glaube halt einfach schon, dass die dazu neigen, beim engen Kampf, das den Canelo zuzuschustern.
Ja, ganz klar. Natürlich wird das so laufen. Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Also mein Geld würde ich auch auf Lara setzen. Um Gottes Willen, auf Alvarez setzen. Wenn ich wetten müsste, dann würde ich es tun, ja. Klar, wie gesagt, das Geld regiert nun mal das Boxgeschäft. Und was genau, was willst du mit Lara anstellen? Also,
Lara ist schon lappig. Ihr kannst sagen, was ist. Der ist auch anfällig.
Ja, du kannst mit ihm halt auch kein Geld verdienen. Weil er zieht ja nicht. Der zieht ja nichts. Wen zieht er?
Ja, aber wenn, aber wenn der vielleicht dann, dann, Fanbase, so. Aber wenn der vielleicht den Alvarez schlägt, vielleicht kriegt er dann seine Fanbase.
Ja, da muss er ihn vorzeitig schlagen.
Das also Problem wenn das so ein, ist, jetzt ist er Kubaner und die haben halt einfach
außer ja, der ist halt auch schon 31, so weißt? Der ist halt auch schon ein bisschen. Mit Alvarez, guck mal, 24 Jahre alt.
Der hat halt noch 14 Jahre großartige Karriere ungefähr vor sich.
Ja, und der ist aktiv und der kämpft oft und aber was weiß ich, der ist, ne, das ist, damit kannst du wirklich einen Heidenschotter machen. Wenn du ihn jetzt gegen Lara verlieren lässt, vielleicht in einer knappen Decision, dann hast du halt auch schon zwei Losses drin im Rekord und naja, im Boxen ist es halt nicht so wirklich förderlich in Sachen Kohle, ne, wenn du da immer.
Vermarktung, ja.
Ja, ja, klar, wenn du aus einer Niederlage kommst.
Kann man, das kann man halt bei ganz wenigen Kämpfern wirklich noch gut vermarkten. Und ich kann mir genau vorstellen, dass der Canelo und zu diesen Kämpfern gehören könnte, der auch mit zwei Niederlagen sich noch sehr gut verkaufen lässt.
Aber ja, dann, natürlich.
Aber ich glaube, lass uns darüber nicht zu sehr spekulieren.
Du kannst halt auch in absehbarer Zeit keinen Highlight-Kampf mehr präsentieren, weißt du? Wenn er jetzt gegen Lara verliert, dann muss er ihn halt auch erstmal wieder zwei Jährchen aufbauen mit zwei, drei Kämpfen oder vielleicht vier Kämpfen sogar, bis er dann halt wieder an so einen ganz großen Kampf rankommt. Und ich sag mal so, wenn du Manager bist, dann möchtest du ja am liebsten direkt so schnell wie es geht wieder einen richtigen Big Fight planen. Und ich denke, das plant man auch. Und Alvarez, Cotto, naja, ich denke, da würden die Kassen ordentlich klingeln. Und ich denke, das ist das Ziel. Deswegen würde man ihn da einen engen Fight wahrscheinlich auch gewinnen lassen. Also muss Lara schon die Runden sehr, sehr eindeutig gewinnen, dass es da keine Home Decision gibt. Ist meine Meinung, aber gut, lassen wir uns überraschen.
Dann kurz auf, noch zu erwähnen, auf der Undercard Juan Manuel Lopez gegen Francisco Vargas, dann Joan Perez um den Interims-WBA-Titel im Halbwelter gegen Mauricio Herrera. Das ist der Mann, der wo gegen Danny Garcia ja, ich sage mal, das Urteil nicht bekommen hat. Dann Tomiko Kameda gegen Polingor Sorsingo. Das ist ein Kampf im Bantamgewicht, Nummer 2 im Bantamgewicht. Hier geht es auch um die WBO-Weltmeisterschaft. Dann auch der Comeback-Kampf in 10 Runde von Abner Mares gegen Jonathan Oquendo. Ja, sonst eigentlich nichts Großartiges mehr auf der Card. Die Fights an sich auf der Undercard, ich würde sagen, der Kampf im Bantamgewicht ist da noch der interessanteste auf jeden Fall, so von der Qualität. Aber so, ja, nee, muss man dann nicht mehr näher drauf eingehen. Dann ist noch eine Card in England, da ist das Main Event am Wochenende, das von Nathan Cleverley im Cruisergewicht, ist ja der neuerdings unterwegs. Und hat hier als Gegner den Alejandro Emilio Valero, ein Mann aus Argentinien mit 4 Niederlagen, davon 3 durch K.O., ging eigentlich gegen relativ unbekannte Gegner K.O., hat auch nicht wirklich einen großen Sieg bzw. einen großen Namen in seinem Rekord. Ja, für Cleverley eher leichter Kampf. Dann auch im Bruisegewicht noch Tony Bellew gegen Julio César dos Santos. Vielleicht kann man dann in England dann irgendwann Bellew gegen Cleverley machen.
Das kann man beziehungsweise nochmal machen. Darum geht es ja eigentlich auch bei dem Event. Genau, ja. Dass man die zwei nochmal aufbaut und dann nochmal gegeneinander kämpfen lässt als zwei Lokalhelden. Das genau, wäre hier wie wenn man Stieglitz gegen Abraham kämpfen lassen würde.
Oder genau, so. Genau, lässt sich ja relativ gut verkaufen. Dann auf der Undercard noch Rocky Fielding zum Beispiel oder Stephen Smith, Anthony Joshua selbstverständlich gegen Metz Gelden. Würde Metz Gelden noch 10 Jahre jünger sein, würde mich der Kampf doch interessieren, aber es ist halt einfach, er ist halt einfach alt, von ihm kommt halt auch nichts mehr und ist halt für den Joshua, gut, Joshua kann man keinen Vorwurf machen, ist halt der typische Aufbau eines jungen, heranstrebenden Mannes. Skelton ist halt dann schon noch ein, ja, ich sag mal, bekannter Name, aber das Format, wo er mal gehabt hat, beziehungsweise die Leistungen von früher, die lassen sich halt einfach nicht mehr in dem Alter abrufen. Deswegen gewinnt Joshua den Kampf auch relativ souverän, vorzeitig, in meine Augen.
Zumindest auszugehen, ja.
Weil die Buchmacher dem Skelton schon durchaus in einem von 19 Kämpfen die Chance geben, einen zu gewinnen. Würde ich das teilen?
Naja.
Da würde ich eher auf 7-1 Deutschland tippen im Finale.
Okay. Im Finale. Ja. Durch ein Tor von Manuel Neuer.
Eigentor von Manuel Neuer.
Ja, genau.
Das eine Tor.
Ja. Dann im Mittelgewicht noch Anthony Ogogo und Luke Campbell im Leichtgewicht, also die typischen Cards immer in England mit vielen Talenten. Die Card auch relativ groß, die müssen bestimmt 12, 13 Kämpfe sein. Ja, da bei dem Publikum auf jeden Fall schon was geboten. Dann kommen wir mal ein bisschen zur Gerichteküche. Weitere Kämpfe. Manny Pacquiao kämpft Ende des Jahres im November in Macau mal wieder. Gegner eventuell Aigeri, der Bezwinger von Probotnikov, oder Amir Khan. Ich würde mir lieber Amir Khan wünschen. Ich meine, Khan wird immer wegen schlecht geredet, wegen seinem Kind und so. Ist auch alles so. Aber meiner Meinung nach ist der Kampf Khan gegen Pacquiao viel ansehnlicher wie Aigeri. Pacquiao hat wie lange schon keinen mehr ausgenockt?
Schon wegen her. 4 Jahre oder so bestimmt schon. Ja,
schon wegen her. Khan ist schneller wie Pacquiao in meinen Augen und kann den ärgern. Also vom Style her. Relativ interessanter Kampf. Ich glaube schon, dass
Pacquiao. Ich meine, Khan gehört dann auch irgendwie in der Gewichtsklasse zu den jungen Wilden. Und Pacquiao ist halt.
Ist halt schon
maximal noch 2 Jahre oder so irgendwas.
Ja. Und ich meine, die kennen sich ja aus Spannungszeiten. Die Gerüchte besagen, dass Pacquiao oft ermahnt worden ist, ja wenig langsamer zu tun im Sparring, aber da gebe ich nichts so drauf. Ich habe selber noch keinen Sparring von denen gesehen, deswegen kann ich das jetzt auch nicht beurteilen. Den Kampf würde ich auf jeden Fall lieber finden wie gegen Aigeri. Ich meine, wir haben es kurz vor dem Podcast hier nochmal besprochen. Ich meine, Aigeri hat jetzt seit Probotnikov geschlagen. Ihm fällt jetzt so ein Kampf oder so ein Sieg wie noch über Bradley um einen Pay-Per-View, in meinen Augen.
Ja.
Korrekt.
Also
aber Bradley schlägt da auch nicht in meine Augen.
Ja, also es ist ein. Also ich finde den wahnsinnig interessant, den Chris Algieri, aber der muss jetzt noch eigentlich ein, 2 Kämpfe machen, bevor er so einen richtig einen Hammerkampf wirklich machen sollte. Der sollte sich jetzt wirklich, der sollte wirklich mal noch beweisen, dass das nicht eine Fehlentscheidung war, dieses Urteil über Probotnikov, und dann schau mal, dann kann er mit dem Beweis, wenn er einen Bradley geschlagen hat oder einen Marquez geschlagen hat, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, dass er jetzt einen Marquez-Kampf kriegt, aber vielleicht nochmal, ja, es gibt so einige Kandidaten, die man da noch sehen könnte in den Gewichtsklassen da. Und da ist doch einiges Spannende möglich, und da muss man den jetzt noch nicht direkt wieder an Pacquiao verheizen, das finde ich echt schade. Und ich befürchte irgendwie, dass, also es heißt ja, der Algeri-Kampf wäre schon fast gemacht. Die Khan-Gerüchte sind ja schon wieder am Abflauen. Und ich befürchte irgendwie, das wird mal irgendwie als, dass sich Pacquiao für Probotnikov rächen wird oder so irgendwas darstellen. Das finde ich schade, dass ein Kampf dann so promotet werden müsste. Weil eigentlich kennt ihn immer noch keiner, obwohl er gerade ein Weltmeister geworden ist. Und daher.
Braucht da keiner mehr über Mayweather irgendwie reden, dass er seine Gegner pickt. Ich meine, wenn das Algeri ist, dann ja.
Ja, aber es zeigt halt, eigentlich hat Top Rank keine Leute, gegen die man im Moment da antreten kann, und der Khan ist ja eigentlich ein
Marquez. Sind ja, sie aber zu geizig dafür?
Nee, ich glaube, Marquez will einfach nicht mehr gegen Marquez, Pacquiao kämpfen.
Wenn du dem Marquez genug Kohle gibst und nach Mexiko gehst und den Kampf in Mexiko machst, dann macht Marquez den Kampf. Die sind einfach zu geizig. Die sind einfach zu geizig. Die sollen den in Mexiko kämpfen. Marquez, sein Ziel ist, Weltmeister im Weltgewicht zu werden. Pacquiao ist Weltmeister im Moment. Also sollen die den Kampf in Mexiko machen. Meine Augen. Und das ist eigentlich realisierbar.
Ja, ich würde den fünften Kampf auch auf jeden Fall schauen. Aber eigentlich, eigentlich zeigt schon, wie wenig potenzielle Gegner da übrig sind. Wenn eigentlich der fünfte Kampf gegen jemanden die einzige sinnvolle Option noch erscheint. Und ich weiß halt nicht. Es ist halt immer noch unklar, was mit dieser Golden Boy-Geschichte passiert, wo die sich ja jetzt irgendwie in die Al Heyman-Gruppe aufteilt und denen die bei Golden Boy direkt bleiben. Und das wird sich nochmal einspielen. Und vielleicht kann man dann Anfang vom nächsten Jahr dann endlich mal Kämpfe wieder gemeinsam sehen, die über diese Grenzen hinweggehen, und dann könnte man vielleicht da wieder spannendere Sachen erleben.
ja, dann gehen wir mal zu seinem Konkurrenten. Mayweather gegen Maidana steht fest, hat er heute selber verkündet auf seiner Facebook-Seite, Twitter. Da hat er letztes Mal im Interview irgendwie gesagt, dass der Kampf wohl schon steht. Jetzt steht er. Da kommen wir aber im Vorbericht dann zu dem Kampf nochmal näher drauf ein, wenn es soweit ist. Dann Gerüchte soll es noch geben, Pacquiao im Mai, aber
ja, also ja, das Interessante ist halt, Mayweather hat letzte Woche in diesem großen Interview, wo er das große geleakt hat,
dass im Mai kommt.
Ja, ja, da hat er angedeutet, es wird irgendwas im Mai kommen. Und jetzt verdichten sich halt die Gerüchte aus dem Umfeld, dass dieses Spektakuläre wohl Pacquiao wäre. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil was hat sich da geändert an der Situation von zwischen den beiden? Immer noch nichts. Die Ausreden müssten eigentlich nach wie vor genauso gelten wie in der Vergangenheit auch. Ich glaube eher, dass das vielleicht nochmal auf Cotto 2 oder sowas rausläuft. Das halte ich für viel wahrscheinlicher. Also der Kampf kann auch auf jeden Fall gemacht werden und den würde ich mir auch anschauen. Also mehr als Maidana 2, um es mal so zu sagen.
Ja. Warum nicht? Ne? Vielleicht für sein Legacy dann nochmal der große Wurf, Meistermittelgewicht zu werden. Dann war noch im Gespräch auch Gerüchteküche. Adrian Broner gegen Lucas Matisse soll auf der Undercard stattfinden. Jetzt soll es eine Woche vor dem Event von Mayweather stattfinden. Was daraus den Sinn ergibt, dass die gegeneinander am 6. September kämpfen, Emano. Das ist eigentlich unlogisch, oder? Weil da verheizt man ja potenzielle Undercard-Kämpfer für einen guten Pay-Per-View. Oder wie siehst du das?
Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann da überhaupt keinen Sinn erkennen in der Ansetzung.
Also
ich weiß nicht, ob einer von euch beiden da eine Idee hat hinsichtlich der ganzen Geschichte, aber ich habe da jetzt wirklich keine. Also habe ich schon des Öfteren drüber nachgedacht und
nö. Eigentlich will Broner ja gegen Mayweather kämpfen. Und das, so einen Kampf kriegt man am besten, wenn man auf der Undercard überzeugt.
Broner will gegen Mayweather kämpfen?
Das habe ich zumindest so verstanden, dass es darum irgendwann geht, dass er ihn dann im Prinzip ablösen kann.
Und nee. Das sind sehr gute Kumpels. Letztes Mal im Interview hat er nur gesagt, ich würde niemals kämpfen. Wir glauben uns doch nicht gegenseitig unser Business.
Die hängen ja. Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Ja, genau, ist kein Problem. Ja, der wird ihn halt ablösen, so als König, wenn der zurücktritt und so. Deswegen will er halt dann seine Fußstapfen treten. Deswegen. Dann sehe ich gerade in der Gerüchteküche noch mehr. Haut sie jetzt aus die Socken. Das habe ich durch die WM noch gar nicht mitgekriegt. Eddie Chambers gegen Audley Harrison. What the fuck?
Ja, ich habe das. Diese Woche gab es wohl ein größeres Interview mit Audley Harrison und der hat davon gesprochen, dass auf Twitter er sich mit Eddie Chambers des Öfteren fetzt und dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass es da demnächst irgendwann Ende des Jahres zu einem Kampf kommt. Und
also gewinnt der Harrison vielleicht sogar, weil der Chambers hat ja null Punching Power so und hat auch nachgelassen irgendwie. Ist fürchterlich durch die letzten Kämpfe gewesen. Nee. Also ich weiß nicht. Oder Harrison, gut, wenn du ihn.
Also ich finde, das ist ja fast schon ein Kampf wie Ruslan Chagayev gegen den Ogendi.
Ja, okay, aber gut, ich meine, wenn du Wut hast und triffst den Harrison, dann kannst du auch gewinnen.
Ja.
Mein Harrison, der. Du musst auch schauen, dass alle Fenster und Türen zu sind, weil wenn der Windstoß kommt, dann ist der hört.
Ja, also ich hab mich gerade daran erinnert, dass dieser Kampf stattfindet und dann habe ich noch schnell dass es da Gerüchte gibt und den habe ich noch schnell in die Gerüchteküche eingetragen. Und ich finde ihn einfach stark, dass das nochmal, dass überhaupt nochmal jemand mit dem Harrison spricht.
Ich bin dafür, dass der Sieger gegen Seth Mitchell boxt um den HURT-Titel, um den Hurt-Titel.
Und der Sieger davon tritt nochmal gegen David Price an.
Genau, David Price oder gegen Enzo Magrinelli im Catchweight. Ja. Gegen David Price, ja, da hast recht. Das sagst du was, ey. Das sind halt schon. Es ist unglaublich. Mhm. Ja, dann ist noch in der Gerüchteküche, aber es steht schon fest, sagen wir mal so. Juan, nicht Hurn, sondern Juan Pablo Hernandez gegen Firat Aslan in Erfurt. Der Kampf, Aslan, wir haben es ja schon mal vor etwas länger besprochen, bekommt er jetzt bei Sauland nochmal einen Titelkampf. Und diesmal gegen Hernandez. Hernandez zuletzt gegen Alexeyev. ja, überzeugend. Es soll aber Probleme mit ihm und Sauerland irgendwie gegeben haben. Man weiß auch nie, wie fit er ist. Aslan überzeugt aber in seine Aufbaukämpfe. Bei Sauerland auch nicht 100% auf der Undercard. Er lässt auch viele Gegner stehen. Und ja, ich weiß, ich glaube schon, dass Hernandez den Kampf durch Punkte gewinnt. Aber da gehen wir dann auch nochmal näher drauf ein, wenn der Kampf dann kurz bevorsteht in der Vorbereitung. Oder was sagt ihr, ist der Kampf, im Grunde ist er ja in Ordnung. Ich meine, Ferhat Aslan ist ein ehrlicher Arbeiter und ihm sei es mehr gegönnt wie irgend so ein Argentinier, wo aus der Versenkung wieder geholt wird, wo am besten 196 Siege und Niederlagen hat und dann irgendwie nach 2 Runden K.O. geht.
Naja, also ich muss grundsätzlich sagen, er wurde gegen Hook im ersten Kampf betrogen.
Ja.
Hat dann natürlich auch auf faire Weise sein Rematch bekommen, das stand ihm zu. Wurde dann allerdings wirklich ja, sehr dominant auseinandergeschraubt und übel K.O. geschlagen. Und dann hat er, glaube ich, 2 Aufbaukämpfe gemacht gegen irgendwelche No-Names, die nicht mal in Top 100 waren, und kriegt dann wieder einen WM-Shot. Nein, also es ist mir zu viel. Wirklich, ja, ist mir zu viel. Er hätte jemanden schlagen müssen, der im Bereich der Top 15 ist. Ja,
ja, dann
rechtfertigt das eventuell so einen Kampf. Aber ja, so ist mir das zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist ein netter Kerl, er gibt alles, er ist ein Trainingstier, er lebt mit dem Sport und alles super. Aber trotzdem muss man sich halt nach einer schweren K.O.-Niederlage in einem WM-Kampf wieder dafür empfehlen und beweisen. Und das hat er nicht getan. Deswegen ist der Shot in meinen Augen auch nicht gerechtfertigt.
Ja, der Mike war ja bei uns im Podcast, der hat ja gemeint, dass das die ARD wollte, den Kampf zu Saulen und echt Film mitzureden. Die haben den Kampf quasi aufzwängt. Und deswegen ist der Kampf dann einfach, das hat
schlechte. Also ich finde das ja auch einen interessanten Kampf für Sauerland. Das ist ein Kampf, wo sie, egal wer gewinnt, sie verlieren dadurch ja nicht, weil der Titel bleibt ja immer im Stall.
Ja, genau.
Und das ist dann halt, es ist halt schon eine, im Prinzip eine Win-Win-Situation. Wir kriegen wahrscheinlich einen Kampf, der sich fürs große Gewicht wirklich ansehnlich macht. Und ja, also ich freue mich irgendwie drauf. Und ich habe mich schon lange nicht mehr auf eine ARD-Karte gefreut.
Dann George Groves kämpft noch.
Oh. Ja, gegen Christopher Rebrase oder wie man auch immer es ausspricht. Das ist der europäische Champion von welcher Organisation auch immer. Der wurde groß angekündigt als wir machen keinen Aufbaukampf. Und dann kämpft man gegen einen unbekannten europäischen Champion. Ich zumindest kenne ihn nicht. Hintergrund ist aber wohl, dass das die Organisation ist, die mit der WBC eng verbandelt ist und dass dann im Prinzip George Groves, wenn er den Kampf gewonnen hat, mehr oder weniger Ende des Jahres den WBC-Champion herausfordern könnte.
Ah, okay, ja.
Und was dann auch schon wieder eine interessante Sache wäre. Ich bin davon wirklich also überrascht gewesen.
James DeGi den Titel niedergelegt. Auf den Silber.
Und was mich halt überrascht hat, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass der George Groves, der ist ja zu Sauerland jetzt gerade erst gekommen, und eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, dass man ihn gegen einen der anderen Sauerland-Kämpfer der Gewichtsklasse, also Kessler oder Abraham, jetzt irgendwie setzen wird, und offenbar ist genau das nicht passiert. Davon war ich jetzt wirklich überrascht.
Wird es aber irgendwann schon noch geben.
Ja, das ist dann aber vielleicht eine Sache, die erst nächstes Jahr passieren soll. Genau, ja, obwohl ich halt eigentlich gedacht hätte, dass man das dieses Jahr noch unbedingt machen will, um irgendwie vielleicht doch nochmal eine Lizenzverlängerung mit der ARD irgendwie aushandeln zu können oder sowas.
Nee, aber da will man sich doch eher wegen auf dem englischen Markt etablieren.
Ja.
Diese Verpflichtung anscheinend. Ja. Wird mal aussehen, was da rauskommt. Der Kampf ist am 20. September. Er ist eigentlich schon wieder so schnell zurück, eigentlich, der Groves.
Ja, das ist ja erst, ist das 3 oder 4 Wochen her? Seine Niederlage.
Puh, das war irgendwann im Mai auf jeden Fall. Ende Mai, glaube ich, 30.
Das war,
Mai.
Das war schon Ende. Oh, das ist ja doch schon eineinhalb Monate.
Finale war das auf jeden Fall. Ja, nee, halt, das war. Das weiß ich sie genau. Ich glaube,
ja, aber Ende Mai trifft
Felix Sturm gegen Sohnmann zeitgleich.
Ja, genau. Das war Ende Mai, stimmt. Das kam mir noch gar nicht so lange her.
Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen oder so?
Ich habe jetzt leider keinen weiteren Shannon Briggs-Kampf anzukündigen. Das ist echt schade.
Der kommt schon bald, wenn dann ein Kampf neuer steht, dann machen wir gleich wieder einen Podcast auf.
Vielleicht kriegt man ja auch irgendwann mal ein Interview mit ihm.
Soll angeblich gegen Mitchell kämpfen, aus ganz diversen, bösen Gerüchteküchen, aber mehr sage ich jetzt mal nicht.
Okay.
Was würdet ihr denn da tippen? Mitchell gegen Briggs? Briggs KO1 oder?
Ja, ich glaube, der Briggs ist KO.
Ich glaube, der. Ich meine, Mitchell hat ja gar kein Kinn, aber ich glaube, Kinn genug für jemanden, der nur eine Runde durchhält, wird er dann doch noch irgendwie haben. Ich meine, der wird ja
nicht. Meister geht gegen John
Mariola, also ich glaube, der wird ja auch zurückhauen, das muss man ja schon sagen. Und ich meine, Shannon Briggs, sein letzter Kampf mit diesen 12 ominösen Runden, die er da hatte, wie Imanu das vorhin erwähnt hatte, wo der Gegner im Prinzip 12 Runden weggerannt ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Mitchell dann schon ein paar Runden auch zurückhauen wird und der haut ja dann doch zu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich würde fast auf einen Doppel-K.O.-Schlitt tippen. Hauen sich beide um und keiner steht mehr auf.
Der Briggs darf halt im ganzen Kampf keine Hand unterbringen, ne? Dann ist das direkt sein, dann ist schwierig.
Ja, dann sind wir soweit durch. Bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik habt, YouTube, Kommentar, in Facebook, nicht vergessen, ihr könnt uns auch mal teilen oder liken oder in iTunes bewerten. Da sind wir auch verfügbar. Oder für RSS-Feed auf Android-Phone-Systeme oder auch auf unserer Homepage www.voxpodcast.de als Download oder im Player zu verfolgen. Da bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören bei euch und melden uns jetzt wieder wöchentlich mit Boxen-News, Vor- und Nachberichte und so weiter.
Und bald auch wieder mit unserem Chef Eugen. Der kehrt nämlich aus London zurück. Der ist gerade im Urlaub. Der hat so viele Podcasts.
Ja, Strandurlaub in London.
Das braucht er, ja sicher. Er kommt wohlgestärkt zurück.
Der steht dort im Gym und trainiert für sein großes Premiere gegen.
Das ist jetzt quasi der neue Peter Andre von England. Ja. Gut, bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.